Ja, Geschwister, wir sind in Offenbarung 14 und ich glaube, im Propheten Amos steht es, Gott tut nichts, es sei denn, er zeigt es seinen Propheten. Ich glaube, wir werden irgendwann vor Gott stehen und werden, ja, wenn wir überhaupt diese Frage stellen sollten, oh, Herr, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? So wird er uns zeigen, Situationen in unserem Leben, wo er zu uns gesprochen hat. Und er wird sagen, warum hast du nicht gehört? Und darum geht es auch jetzt in Kapitel 14 in der Offenbarung, wenn wir weiter lesen. Gott kündigt das, was er tut, an. Er sagt, das Gericht kommt. Er kündigt es an. Und so ist es auch. Wir haben ja am Sonntag darüber nachgedacht, wir, die wir jetzt als seine Kinder auf ihn warten. Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich, überraschend. Also, unangekündigt? Nein. Er hat es uns angekündigt. Wir sind darauf vorbereitet. Er sagt, halte dich bereit, jederzeit. Weil er jederzeit kommen kann. Also bist du vorbereitet. Gott lässt uns nicht irgendetwas über uns kommen, worauf er uns nicht vorbereitet in seinem Wort. Deswegen ist es so gut und so wichtig, sein Wort zu lesen, zu studieren, zu kennen. Weil wir dadurch vorbereitet werden auf das, was kommt. Es sei denn, wir hören nicht auf das, was wir lesen. Dann wird uns das Wort, wie Jesus es auch sagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Aber derjenige, der nicht hört, ist schon gerichtet. Wir sehen in Lukas, in Offenbarung 14, im Anschluss an Kapitel 13, wir sehen in Offenbarung 13, die Herrschaft des Antichristen. Wir sehen die größte Machtentfaltung Satans in der Weltgeschichte. Wie es heißt in Vers 8, alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Vers 7 davor, es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Das ist das, was Satan sozusagen im Auge hat und was er durch seine Suggestionskraft, durch seine manipulative Art und Weise Jesus vor Augen führt, als er in Lukas 4 Jesus auf einen hohen Berg führt, Lukas 4, Vers 5, und ihm alle Reiche des Erdkreises in einem Augenblick zeigte. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Und das erfüllt sich in Offenbarung 13 in der stärksten Art und Weise. Satan übergibt die Herrschaft dem Antichristen, dem er diese Herrschaft geben will. Über alle Nationen, über alle Sprachen, über den ganzen Erdkreis, alle Reiche des Erdkreises, eine Weltherrschaft. Dem steht gegenüber das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Das mit seinem Blut Menschen aus allen Völkern, allen Nationen, allen Sprachen mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Er hat sich hingegeben am Kreuz von Golgatha, ist als niedriger Knecht, noch niedriger, als größter Sünder hingerichtet worden, um uns Sünder aus der Sünde herauszukaufen mit seinem kostbaren Blut. Der Antichrist, er hat auch eine Todeswunde, aber sie ist nur da, um bestaunt zu werden, dass er wieder zum Leben gekommen ist. Christus ist aber nicht gestorben und dann auferstanden, um bestaunt zu werden, sondern er hat sein Leben tatsächlich in den Tod gegeben, verlassen von allen und selbst von seinem Vater am Kreuz von Golgatha, um in diesem finstersten Augenblick die Last, die Sünde der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen. Er ist unser Erlöser. Er ist das Lamm Gottes, was geschlachtet wurde als Opfer für uns. Ein fehlerloses Lamm. Und wir sehen in Kapitel 14, haben wir die 144.000 gesehen, die mit ihm sind auf dem Berg Zion. Vielleicht eine Vision von dem, was kommen wird. Vielleicht eine Vision vom Himmel, dem himmlischen Berg Zion. Die 144.000 sind höchstwahrscheinlich die 144.000, von denen in Kapitel 7 die Rede war. Die Versiegelten aus dem Volk Israel. Und ich wollte das noch zu Ende machen. Wir haben das nur angefangen. Wir haben uns mit der Jungfräulichkeit befasst, mit von diesen 144.000. Es sind Leute, die nicht verheiratet sind, die keine Familie haben, die unabhängig sind, um mit ihrem Leben Jesus zu dienen, ihm zu folgen, wo immer er hingeht, wie es heißt in Vers 4. Sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Irgendwann ist jemand zu Jesus gekommen und hat gesagt: Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus hat gesagt: Die Vögel haben ihr Nest und die Füchse ihren Bau. Aber der Menschensohn hat nicht, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Damit ist das Gespräch schon zu Ende. Wir wissen nicht, wie es dann weitergegangen ist. Aber dieser kurze Moment, diese kurze Momentaufnahme, die uns die Evangelien geben von dieser kurzen Begegnung, zeigen auf einerseits dieses religiösen Streben, dieser Eifer und dann die Ernüchterung, die Jesus ihm entgegenhält. Du bist begeistert von mir, du bist euphorisch, aber du musst nüchtern sein und erkennen, mein Weg ist der Weg, der ins Leiden führt. Das ist der Weg des Kreuzes. Und so auch diese 144.000, sie folgen dem Lamm, wo immer es hingeht. Und deswegen sagt Jesus wir schlagen mal auf, und ich muss mal gucken, dass ich mich hier nicht verblöde. Johannes 12. Johannes 12, wo Jesus auch nachdenkt über sein Sterben, was ihm bevorsteht. Und Jesus sagt, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jesus sagt ganz klar, ich bin wie ein Weizenkorn. Und dieses Weizenkorn muss in die Erde fallen, es muss in die Erde gesteckt werden, so als ob es gestorben wäre und ins Grab gelegt wird. Erst dann in diesem Grab, in der Erde, kann es seine Lebenskraft entfalten und zu einer Pflanze werden, aus der viele, viele Samenkörner herauswachsen, viel Frucht entsteht. Er sagt das über sich selbst. Er sagt es aber auch über uns, die wir ihm folgen, die wir ihm nachfolgen. Er sagt, da wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Unser Leben als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu ist auch der Weg, den Jesus uns vorausgegangen ist. Den Weg der Weltverleugnung. Ich hänge mein Herz nicht an diese Welt, sondern ich hänge mein Herz an den ewigen Gott. Ich hänge mein Herz an Jesus, der sein Leben für mich gegeben hat, der dessen Tod mir Leben gebracht hat. Das feiern wir. Wenn wir das Abendmahl nehmen, wir nehmen in uns auf Lebenssaft, Kalorien, na, das Weizenbrot nehmen wir auf und empfangen dadurch Kraft. Aber was ist es? Es ist der gestorbene Herr. Es ist sein Blut, was vergossen wurde am Kreuz von Golgatha. Es ist sein Leib, der zerbrochen wurde am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir diese Kraft in uns aufnehmen, Jesus in uns, sein Geist in uns, durch den Glauben lebt er in uns, dann führt er uns den gleichen Weg. Und manchmal sind wir widerspenstig, sträuben uns, wollen diesen Weg nicht gehen. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du in dir den Heiligen Geist, der dich diesen Weg führt. Den Weg als Gerechter in einer finsteren, dunklen, ungerechten Welt zu leiden. Du liebst. Du gibst dich hin anderen, du dienst anderen, du segnest andere und wirst selber dafür geschlagen. Das ist der Weg Jesu und das ist unser Weg als seine Nachfolger. Aber wir haben auch eine Verheißung. Jesus sagt, wenn jemand mir dient, wenn jemand mit mir geht, wenn jemand meinen Weg geht, den wird der Vater ehren. So wie Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus geehrt hat, ihm Ehre erwiesen hat, ihn darin Ehre erwiesen hat, dass er ihn nämlich aus dem Grab heraus wieder ins Leben gebracht hat, in das ewige, unverwesliche, ewige Leben hinein. Einen unvergänglichen Körper hat er ihm gegeben. Ja, er hatte es verdient. Er hat gelitten als Gerechter für uns Sünder. Er ist gestorben. Er hat es vollbracht, vollendet, den ganzen Dienst im Gehorsam gegenüber dem Vater. Und der Vater hat ihn geehrt. Er hat ihn aus den Toten auferweckt. Er hat ihm einen unvergänglichen, herrlichen Leib gegeben. Er hat ihn in den Himmel auffahren lassen und ihn zu seiner Rechten sitzen lassen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und er hat ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit sich im Namen Jesu beugen werden alle Knie im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Alles wird Jesus, alle werden Jesus die Ehre geben. Das war am Kreuz von Golgatha aber nicht so. Am Kreuz von Golgatha haben sie ihn angespuckt, haben sie ihn ausgelacht. Da war noch nicht der Zeitpunkt, wo er geehrt wurde, sondern da war er verachtet von allen. Und so ist unser Weg, ihm nach, ein Weg in die Verachtung hinein. Aber dahinter steht die Ehre, die Gott der Vater uns geben wird. Gut gemacht, mein treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. So folgen diese 144.000 dem Lamm, Jesus, wo immer es hingeht. Und deswegen glaube ich, aus diesem Vers entnehmen zu können, dass sie tatsächlich auch, wie alle anderen, die Jesus treu sind, in dieser Zeit, die sich zu Jesus bekehrt haben, in dieser Zeit der Trübsal, die kommen wird, die Zeit des Zornes Gottes, dass alle die, die sich noch bekehren werden in dieser Zeit, unter der Herrschaft des Antichristen ihr Leben lassen müssen, um Jesu willen, buchstäblich. Alle, keine Ausnahme. Auch diese 144.000. Das Siegel, was auf ihnen ist, das Siegel des lebendigen Gottes, es schützt sie nicht davor, vor den Leiden Christi. Es schützt sie vor der Ausgießung des Zornes Gottes, aber nicht vor den Leiden Christi. Und das müssen wir auch für unser Leben sehen. Das gilt auch für unser Leben, Geschwister. Wenn wir Kinder Gottes sind, wisst ihr, in allem, was wir leiden, wenn wir nicht um unsere eigenen Sünde leiden, Geschwister, und manchmal leiden wir auch um unsere eigene Sünde willen, weil wir zu dumm waren, weil wir zu doof waren, weil wir Sachen nicht gebacken gekriegt haben, weil wir nachlässig waren, weil wir zu gnädig mit uns selbst waren, weil wir uns hingegeben haben, einfach der Begierde. So sind wir in Dinge hineingerutscht, in Sünde hineingerutscht und am Ende spüren wir nur das, was die Auswirkungen unserer Sünde sind. Das ist kein Leiden um Christi willen, Geschwister. Es ist auch nicht mehr Strafe, Gott sei Dank, denn die Strafe liegt auf ihm. Aber es ist Erziehung Gottes, weil wir ungehorsame Kinder sind. Sodass wir lernen, gehorsame Kinder zu sein. Gehorsame Kinder, die ihrem Vater vertrauen. Und die dem Lamm folgen, wo immer es hingeht. Wie die 144.000. Aber wenn wir leiden, Geschwister, nicht um unsere eigenen Sünde willen, wisst ihr was? Dann haben wir Anteil an den Leiden Christi. Und das bleibt uns nicht erspart. Das ist das Leiden des Gerechten in einer ungerechten Welt. Das ist das Leiden des Sohnes Gottes, der als Knecht in diese Welt hineinkam. Warum? Um zu dienen, um uns zu erlösen, um uns rauszulieben. Und Geschwister, wir erlösen mit unserem Leiden nicht Menschen, aber wir lieben Menschen und die Liebe Gottes fließt durch uns zu anderen Menschen und dadurch werden Menschen Jesus kennenlernen. So haben wir Anteil an dem Erlösungswerk Gottes in dieser Welt. Tatsächlich. Wir sind mit dieser Aufgabe betraut, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen und dadurch dem Geist Gottes die Möglichkeit zu geben, in das Leben von Menschen hineinzusprechen, hineinzuwirken und sie zu erretten. Aber dazu gehört auch das Leiden wegen der Liebe. Es wird noch etwas anderes über diese 144.000 gesagt in Offenbarung 14. Sie sind als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Dahinter steht der Gedanke der Erstlingsfrucht im Alten Testament, in der Zeit des Tempels, dass die Israeliten aufgerufen waren, von dem, was sie geerntet haben, das Erste, was sie geerntet haben, Gott als Opfer zu bringen. Ja? Wenn du zum Beispiel einen unheimlichen Hunger hast, ne? Und du denkst, oh, ich habe so einen Hunger, ne? Und ich muss mir jetzt mal richtig was zu essen kochen, ich brauche mal eine ordentliche Ladung hier, Kalorien irgendwie so, ne? Kohlenhydrate, ich mache mir ordentlich Spaghetti oder so, ne? Und dann haust du dir die Spaghetti rein und so weiter. Ne? Und dir läuft das Wasser im Mund zusammen. Du hast eine leckere Soße irgendwie fabriziert. Du stellst dir das auf den Tisch. Ne? Es ist ja alles fertig. Jetzt kann es losgehen. Was willst du tun? Du willst dir jetzt diese Nudeln auf deinen Teller packen und die Soße drauf. Und dann der erste Bissen. Aber dann zu sagen, nein, stopp. Dieser erste Bissen gehört nicht mir. Er gehört meinem Herrn. Ich gebe ihn meinem Herrn. So müssen wir uns das vorstellen, das Konzept von der Erstlingsfrucht. Ich gebe das Beste, das Erste, das Beste, nicht das Erstbeste, sondern das Erste, das Beste, gebe ich Gott. Und damit gebe ich ihm die Ehre. Ich sage ihm Dank zuallererst, vor allen Dingen, sage ich ihm Dank. So sollten wir es auch machen, wenn wir unser Essen auftun, dass wir nicht uns gleich das Zeug reinstopfen und dann, während wir kauen und es runterschlucken, denken wir so, oh, ich hätte auch noch mal Gott Danke sagen sollen. Okay, Gott, danke für das leckere Essen. So. Ja, es mag manchmal etwas spießig sein, nach von außen. Aber es ist nicht spießig, wenn es von Herzen ehrlich und echt ist, dass wir vor dem Essen innehalten und Gott Danke sagen. Es sollte nicht zur Gewohnheit verkommen. Es sollte nicht ein Ritual sein. Aber wir sollten es immer wieder neu im Herzen begreifen. Gott gebührt die Ehre. Und ich will ihm die Ehre geben, auch jetzt beim Essen. Das Erste, das Beste gehört ihm. Dieser Moment, ich lasse mich nicht zuerst, mein Hunger herrscht nicht über mich. Nicht die Begierde nach dem leckeren Essen ist Nummer eins, sondern Gott ist die Nummer eins. Und Erstlingsfrucht, dieser Gedanke, wie gesagt, das Erste, das Beste. Und dahinter steckt aber auch noch etwas anderes, nämlich das Erste und das Beste gebe ich Gott und dann kommt noch eine ganze Menge danach. Die Erstlingsfrucht ist das Erste einer großen Ernte, die danach kommt. Und so in diesem Sinne sind diese eine Erstlingsfrucht, die Gott erkauft hat. Sie sind tatsächlich hervorragend in ihrem Charakter. Sie sind gläubig geworden und in ihnen ist ein wunderbarer Wandel entstanden in ganz kurzem Moment. Sie sind aus dem Judentum gekommen, aber sie haben ihren Erlöser Jesus nicht erkannt, aber dennoch kannten sie die Gebote Gottes und sie haben sehr eifrig danach gelebt. Das waren jetzt keine weltlichen Leute. Es waren gottesfürchtige Menschen. Aber als sie ihren Erlöser erkannt haben, da wurden sie versiegelt und wurden als Erstlingsfrucht berufen, in dieser Trübsalzeit Zeugnis für Jesus zu sein. Und ja, Ursprung der großen Erweckung zu sein, die in dieser Zeit stattfinden wird. Diese vielen, vielen, vielen Menschen, von denen wir in Offenbarung 7 lesen. Sie sind die Erstlingsfrucht einer großen Ernte, die noch eingefahren wird, bevor das Ende, das endgültige Gericht Gottes kommt. In ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, Geschwister. Legt die Lüge ab, sagt Paulus, zu uns Christen. Es gibt einen, der ein Lügner ist von Anfang an. Das ist der Teufel. Er ist der Vater der Lüge. Und das sehen wir auch in Offenbarung 13. In der Offenbarung des Antichristen, dass er lästert und in dem Propheten, der ihm dient, der falsche Prophet oder eben Lügenprophet, kann man auch übersetzen. Das ist dasselbe Wort, Pseudos. Aber in dem Mund dieser 144.000 ist kein Falsch gefunden. Aufrichtigkeit. Den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Geschwister, das ist eins der wichtigsten Dinge. Wenn wir sündigen, wie können wir dann zurückkommen zu Gott? Nur durch das Bekenntnis der Wahrheit. Dadurch, dass wir unsere Sünde bekennen, dass wir Wahrheit sprechen, dass wir ins Licht treten. Ohne Wahrheit können wir nicht in die Gemeinschaft mit Gott eintreten. ohne die Wahrheit können wir auch nicht, wenn wir als Kinder Gottes leben, aber eben, wie gesagt, uns versündigen, verunreinigen, können wir nicht wieder gereinigt werden. Es ist fundamental. Die Wahrheit ist wirklich eine fundamentale Sache, Geschwister. Und diese sind besonders hervorragend in dieser Sache. In ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Wie oft habe ich gelogen? Wie oft habe ich die Wahrheit ein bisschen geschönt, mir zurechtgebogen, sie dahin gebogen, dass ich gut davonkomme, dass ich gut dastehe, dass ich gut aussehe? Aber es geht nicht um die Frage, ob ich gut aussehe, sondern es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. Und wenn Gott die Ehre bekommt, dann gehe ich nicht leer aus. In ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig, fehlerlos. Dieses Wort wird auch benutzt im Zusammenhang vom Opfer. So wie das Lamm zu Passa ein fehlerloses Lamm sein sollte, wie Jesus ein fehlerloses Opferlamm war, so sind auch sie durch das Blut des Lammes, durch das Wirken des Heiligen Geistes in ihren Herzen sind sie zu fehlerlosen Zeugnissen von der Heiligkeit Gottes geworden. Wir gehen jetzt mal weiter in die Verse 6 folgende. Vers 6. In Kapitel 14. Ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Drei Engel sehen wir hier, die nacheinander auftreten. Der erste Engel, er ist hoch oben am Himmel und fliegt. Er hat das ewige Evangelium. Das Evangelium ist die frohe Botschaft Gottes, ist kein, nicht nur für eine Zeit, sondern es ist ewig. Das, worum es im Evangelium geht, ist ewig. Das hört nicht irgendwann auf. Das ist nicht zu Ende mit deinem Lebensende, mit dem letzten Atemzug, den du tust. Die frohe Botschaft ist die, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist am Kreuz von Golgatha, dass er begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist. Und dass du durch ihn, wenn du an ihn glaubst, Vergebung deiner Sünden und ewiges Leben als Kind Gottes in der Gegenwart, in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, hast. Und das endet nicht mit dem Tod. Das endet nicht an irgendeinem Punkt. Das gilt in Ewigkeit. Wir sehen das am Ende der Offenbarung. Da gibt es ein tausendjähriges Reich. Aber die tausend Jahre sind auch irgendwann vorbei. Aber dann ist es nicht zu Ende. Dann kommt das, die neue Welt, das neue Jerusalem, der neue Himmel, die neue Erde. Und Gott wird bei ihnen wohnen in Ewigkeit. Es wird nicht enden. Dieses Evangelium ist ewig. Wenn du jetzt dein Vertrauen auf dieses Evangelium setzt, wirst du in Ewigkeit in diesem Evangelium geborgen sein. Von diesem Evangelium bestimmt sein. Von dem, was seine Verheißung beinhaltet. Der Bund Gottes, den er mit uns schließt, wo er gesagt hat, dies ist das Blut des Bundes. Jesus hat einen Bund mit uns geschlossen. Und der Bund sieht so aus, ich sage ja zu dir in Ewigkeit. Und ich nehme all deine Ungerechtigkeit und nehme sie auf mich und schenke dir meine Gerechtigkeit. Und das ist ein ewiger Bund. Es ist ein ewiges Evangelium. Und es ist interessant, es ist dieser Engel, der erste Engel, zuerst, bevor Gott jetzt das endgültige Gericht über die Erde kommen lässt, was tut er? Er verkündet nochmal das Evangelium, als ob es nicht schon genug verkündet wurde. Sie haben es doch alle gehört. Sie haben es doch alle mitgekriegt. Und dennoch, Gottes Herz ist, das ist die Wahrheit. Er will nicht, dass jemand verloren geht, sondern er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden. Das ist Gottes Wille. Und das siehst du hier. Selbst in dieser Menschheit, die so verkommen ist und sich so gegen Gott verhärtet hat und bei all seinen Gerichten immer noch nicht umgekehrt ist, er sendet noch einmal seinen Engel über diese Erde, dass allen, es wird hier nochmal betont, jeder Nation, jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk dieses Evangelium verkündet wird. Und es ist natürlich, es klingt ein bisschen anders als das Evangelium, was uns verkündet wird. Das Evangelium, was hier verkündet ist, ist, jetzt ist der letzte Moment. Das Gericht steht jetzt wirklich unweigerlich vor der Tür. Wenn du jetzt nicht hörst, dann ist vorbei. Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Worum geht es? Es geht um Gottesfurcht. Es geht darum zu sagen, ich fürchte Gott mehr als alle Menschen. Das, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. Er hat gesagt, habt keine Angst vor den Menschen. Das Schlimmste, was sie machen können, ist, dass sie euer Leben nehmen. Aber es gibt einen, der noch größere Macht hat, nämlich über dein Schicksal in Ewigkeit zu entscheiden. Und deswegen solltest du ihm die größte Ehre, die größte Ehrfurcht geben. Dir sollte es am wichtigsten sein, was er denkt über dich. Und du solltest am wichtigsten nehmen, was er dir zu sagen hat, was er von dir möchte. Nicht, was dein Bauch möchte, nicht, was dein Gefühl möchte, nicht, was der Nachbar möchte oder dein Chef oder dein Vorgesetzter oder dein bester Kumpel. Selbst Vater und Mutter, sagt Jesus, wenn sie dich von dem lebendigen Gott wegziehen wollen, dann musst du Widerstand leisten. In aller Ehrerbietung und Achtung gegenüber deinen Eltern. Aber dennoch musst du Nein sagen, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sei es deine Ehefrau, sei es dein Ehemann, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Fürchtet Gott. Und das ist hier so wichtig. Der Antichrist regiert und er drückt jedem seinen Namen auf. Und jeder, der sagt, ich will diesen Namen nicht haben, wird getötet werden. Also brauchen diese Menschen jetzt echte Furcht Gottes. Ich fürchte Gott mehr. Ich glaube auch Gott mehr als die Lügen des Satans, der uns erzählt, er hätte sein ewiges, tausendjähriges Reich aufgerichtet, wie es uns ja der eine Antichrist auch schon mal vorausgesagt hat. In unserem Lande hier. Adolf Hitler meinte, das tausendjährige Reich hätte er gebracht. Und dieses Reich dauerte 12 Jahre. Das Reich des Antichristen wird nur 3,5 Jahre bestehen. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Gott die Ehre geben. Durch Glauben, Römer 4, Vers 20 sagt uns, dass Abraham Gott die Ehre gab. Wie hat er das gemacht? Gott hat ihm gesagt, du wirst noch ein Kind bekommen, du alter 100-Jähriger, mit deiner 90-jährigen Sarah, die ja sowieso ihr ganzes Leben schon unfruchtbar war. Wie gab Abraham Gott die Ehre? Indem er Gott vertraute. Und mit seiner Frau ins Bett ging. Gehorsam war. Er gab Gott die Ehre, indem er ihm vertraute und ihm gehorchte. Ich vertraue dir, Gott. Deine Verheißung ist keine Lüge, sie ist Wahrheit. Ich kann es nicht glauben. Es ist unglaublich. Und doch entscheide ich mich, dir zu vertrauen, weil du der Gott bist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dinge, die ich mir nicht erklären kann, die ich nicht fassen kann, wie man sie machen kann. Ich habe letztens wieder so ein Video gesehen, das war so cool. Na, das ging dann irgendwie so, da fängt man an, da sieht man so eine Frau auf der Wiese liegen. Ne? Und dann zoomt die immer weiter weg. Ne? Die wird immer kleiner, man sieht die Erde immer, ne? Man fängt an, die Erde zu sehen, ne? Und die Erde wird immer kleiner und die Erde wird immer kleiner. Und dann sieht man irgendwie das Sonnensystem, es wird alles immer kleiner, bis du irgendwo ganz weit, 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 weit weg im Universum siehst. Du siehst das ganze Universum irgendwie so. Ne? Oder zumindest das, was man sich so vorstellt, wie das Universum aus dieser Perspektive aussehen könnte. Und dann zoomst du in einem Affenzahn plötzlich wieder ran, so, bis du wieder bei der Frau bist. Und dann wird es noch krasser, dann zoomt es nämlich hier rein in ihr Auge, ne? Und dann zoomt es hinein in alle kleinsten Zellen, bis in die Atome hinein und die Quarks. Ja, weiter kommen sie nicht. Weiter haben sie es noch nicht erforscht, wie klein das noch ist. Dieser Gott, der das geschaffen hat, wie sollte ihm irgendwas unmöglich sein? Also gib Gott die Ehre, vertrau ihm in seinem Wort, was er dir sagt. Es sind manchmal so schlicht und einfache Dinge, aber nimm sie doch an. Okay, Gott, ich vertraue dir, deine Wege sind die besten Wege. Ich nehme das an. Und das ist oft ganz praktisch, Geschwister. Wie gesagt, leg die Lüge ab, sprich die Wahrheit. Hör auf, dich rauszureden. Hör auf, die Dinge schön zu färben. Stell dich der Wahrheit. Nimm es in Kauf, dass du durch Leiden hindurchgehen musst, wenn du die Wahrheit sagst. Es gehört dazu. Du wirst am Ende gesegnet sein. Vertrau mir. Glücklich, der über das Wort Gottes nachsinnt und es ist und darin lebt und es tut. Gesegnet ist der Mensch. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Wie gesagt, was für eine Gnade. Gott sagt es den Menschen. Sie haben noch immer die Chance, umzukehren. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Anbetung, das ist das, worum es auch geht, immer und immer wieder. Und auch dem Teufel geht es um Anbetung. Ich will angebetet werden. Ich will im Mittelpunkt stehen. Das ist des Teufels tiefster Wunsch, tiefste Sehnsucht. Ich will im Mittelpunkt stehen. Mir ist es genug, dass Gott im Mittelpunkt steht. Ich will im Mittelpunkt stehen. Gott, du hast doch jetzt schon eine Ewigkeit im Mittelpunkt gestanden. Kannst du nicht mal Platz machen für mich? Ich will auch mal im Mittelpunkt stehen. Aber dabei bleibt es nicht. Es führt zu Taten. Und das ist die Saat des Teufels in uns. Die Sehnsucht danach, gesehen zu werden, Werde ich gesehen? Werde ich akzeptiert? Werde ich angenommen? Bin ich geliebt? Wir sind geliebt. Wir sind Gottes Augapfel. Er hat uns geschaffen und liebt uns. Aber uns reicht es nicht, wie dem Teufel es nicht gereicht hat, ein herrlicher Engel Gottes zu sein. Nein, er wollte mehr. Und so reicht es uns nicht, dass wir im Fokus Gottes stehen, dass er für uns tagtäglich besorgt ist, dass er uns Leben gibt und alles, was wir brauchen, dass er sich um uns kümmert, dass er uns in unseren großen und kleinen Nöten beisteht, zur Seite steht, durchträgt, einen Ausweg schafft, einen manchmal übernatürlichen Ausweg. Noch mehr, dass er unser Versagen sieht und es auf sich nimmt, uns unsere Schuld abnimmt und dann uns ewige Herrlichkeit schenkt, als seine Kinder mit ihm die Ewigkeit zu verbringen, in seiner nächsten Nähe, als seine besonders lieben Kinder. Das reicht uns alles nicht. Das ist wirklich, Geschwister, das ist es, worum es geht. Geht es mir darum, dass ich die Anbetung bekomme? Oder bin ich befreit dazu, Gott anzubeten? Und das ist der Aufruf des ewigen Evangeliums. Tut es, kehrt um und fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Und jetzt die Zeit schon lange um. Okay. Das ist das letzte Mal, dass das Wort Evangelium hier in der Bibel vorkommt. Das letzte Mal, dass das Wort, auch das Tu-Wort, Evangelizo vorkommt. Also evangelisieren. Oder verkünden. Gott lässt ein letztes Mal das Evangelium erschallen. Und ich musste an diese Geschichte, an diese Situation denken, am Kreuz, wo ein Mensch am Kreuz hing und genau das spürte. Das Gericht steht kurz bevor. Das Ende ist nahe. Es gibt kein Zurück mehr. Jeder Atemzug kann mein letzter sein. Und er sagte zu dem, der Jesus lästerte, gibst du auch immer noch nicht Gott die Ehre? Gibst du immer noch nicht Gott die Ehre, obwohl es kurz vor 12, nicht 5 vor 12, eine halbe Minute vor 12 ist. Du gibst Gott immer noch nicht die Ehre, obwohl du in demselben Gericht bist, mittendrin im Gericht über deine Sünde, kommst du nicht an den Punkt, wo du endlich sagst, Gott, ich gebe dir die Ehre, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich gebe auf. Er gab auf und hat gesagt, wir sind hier in diesem Gericht zu Recht. Ich erleide das zu Recht. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und das war sein Schrei. Jesus, bitte erbarme dich. Nimm mich mit in dein Reich. Und Jesus sagt noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So lass uns zusammen das Mal nehmen. Als Ausdruck dessen, dass wir Ja sagen zu seinem Bund. Dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihn fürchten, mehr als alles andere, dass wir ihm die Ehre geben wollen in allem und dass wir ihn anbeten von ganzem Herzen, weil er würdig ist. Amen.